Johann stieß sich von der Scheibe ab, an der sein Kopf einen blutigen Fleck hinterlassen hatte. Er löste das Dreitonsignal aus. Der Heck und die beiden Buganker rasselten herunter, als Pete in Pyjamajacke und Unterhose ins Führerhaus stürzte. »Da vorne steckt ein riesiger Betonklotz im Boot«, krächzte er außer sich. »Was ist passiert? Wo sind wir?« Er schlug mit der flachen Hand auf den Receiver. Die Musik brach ab. »Mehring, da stimmt was nicht mit der Brücke.« Es gab wieder ein krachendes Getöse. Das Schiff unterbrach für einen Moment die Drehung. Das Vorschiff löste sich unter dem Heulen aufgerissener Stahlplatten von dem Brückenpfeiler. »Oh Gott, hilf uns!« Pete ergriff das zweite Funkgerät. »Populus meldet schwere Havarie an der Mehringer Brücke. Wir sind gegen den Brückenpfeiler gestoßen. Starker Wassereintritt!« Das Schiff rumpelte und knirschte. Die beiden Männer wurden an die Rückseite des Führerhauses geworfen. »Wir saufen ab!« Johann verharrte kreidebleich an der Stelle, wo er soeben hingeschleudert worden war. Pete schaltete die Motoren aus, die weiter an den Ankerketten zerrten. »Mach die Schotten dicht!« Johanns Gesicht war ausdruckslos. »Was redest du?« Johann fasste sich an den Kopf. Mit blutiger Hand tippte er Pete an den Pyjama. »Du musst die da unten rausholen!« Das Dreitonsignal dröhnte unablässig seinen Notruf. Johann erinnerte es an die ersten drei Töne des Kinderliedes »Bruder Jakob«. Pete riss ihn aus seinen Gedanken und zerrte ihn aus dem Führerhaus. Das Schiff hatte sich um 180 Grad gedreht, den Bugstrom aufwärts gerichtet. Vorn brauste das Wasser mit Wucht in den Kahn. Johanns Augen brannten. Er wischte mit dem Arm darüber. Erst jetzt registrierte er das Blut, das den Ärmel seines Hemdes dunkel färbte und warm über sein Gesicht lief. Johann lauschte. Was war das? Immer wenn das Notsignal für einen Moment aussetzte, war es zu hören. Da war es wieder, das Klopfen. Nur schwach hob es sich vom Rauschen des Wassers ab. Es war viel schneller als zuvor, wuchs zu einem Trommeln an. »Verdammt, was sollen wir tun?« Johann schwankte. Pete drängte ihn im letzten Moment von der Reling weg, sonst wäre er in den Fluss gestürzt. »Reiß dich zusammen!« Pete stieß ihn grob gegen die Abdeckung des Laderaums. Das Schiff senkte sich zum Bug hin ab. In der Ferne ertönte eine Sirene. Wenig später tauchten die ersten Blaulichter aus dem Nebel auf. Am Ufer wurden Schlauchboote zu Wasser gelassen. Mitten in der Nacht schreckte Walde mit klopfendem Herzen auf. Im Traum war er in einem Ruderboot gefahren. Ein Erdbeben hatte eine riesige Welle auf ihn zugetrieben. Als das Wasser über ihm zusammenschlug, wachte er auf. Durch das Fenster drang ein schwacher Lichtschein. Er hörte Jos regelmäßige Atemgeräusche. Seit Jahren übernachteten sie auf ihren Wanderungen gemeinsam in einem Zimmer. Jos gleichmäßiges Ausatmen mündete in dem vertrauten leisen Schnarcher, wenn er zum Einatmen wechselte. Nur schwach zeichneten sich seine Konturen ab. Er lag da wie ein Walross beim Nickerchen am Strand. Walde drehte sich auf die Seite und drückte einen dicken Zipfel des Federbettes auf das freie Ohr. Jetzt hörte er nur noch das Rauschen seines Blutes und seinen Herzschlag, der langsam ruhiger wurde. Was machte seine Freundin Doris wohl in diesem Moment? Wahrscheinlich schlief sie tief und fest. Sie hatte einen guten Schlaf. Zwei Tage und zwei Nächte war er von ihr getrennt und hatte sie nicht angerufen, obwohl er ein Handy dabei hatte, damit das Präsidium ihn im Notfall erreichen konnte. Sie hatte sich auch nicht gemeldet, aber eigentlich war er es, der ihr hätte mitteilen sollen, dass alles in Ordnung war, dass sie wohlbehalten ihre Etappenziele erreicht hatten. Ziele. Walde hatte immer Ziele. Die wichtigsten waren seine Fälle. Sein Vater hatte einmal gesagt, wenn man lange genug sägt, fällt auch der stärkste Baum. Für eine Ermittlung hatte Walde fast 10 Jahre gebraucht. Dann endlich fiel der Baum. Der Vergleich seines Vaters hinkte. Er hatte damals einen ganzen Wald vor sich und hatte mit Glück irgendwann den richtigen Baum gefunden. Jo seufzte im Schlaf. Draußen fuhr ein Auto vorbei und warf Lichtbündel durchs Fenster. Waldes letzter größerer Fall lag Monate zurück. Er hatte sich mit dem Polizeipräsidenten angelegt. Es ging um die Erpressung eines Tabakkonzerns, die mehrere Opfer forderte. Übrig blieb nur noch das Rätsel um eines der Opfer, das irgendwo im Wald vergraben lag. Auch der Mörder war tot und konnte die Position des Grabes nicht mehr verraten. Waldes Gedanken kehrten zum Traum zurück. Auf der Welle, die auf ihn zukam, schwammen Delfine. Sie würden ihn retten.